Also, es geht heute vor allem um das Thema Resilienz. Ich werde nachher nochmal genau auch umschreiben, was verstehen wir überhaupt unter dem Wort Resilienz. Es geht darum, wie können wir unsere Kinder im Alltag, im Familienalltag stärken? Was können wir dazu beitragen, dass Kinder eben auch wirklich zu starken, selbstbewussten Erwachsenen werden? Dass sie vielleicht auch wirklich selber sagen können, wohl, ich bin ein wichtiger Mensch, ich bin ein wertvoller Mensch. Oder ich bin ein Mensch, der beschützt ist, also dass einfach so diese Dinge wirklich zum Ausdruck kommen. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die ich jetzt gleich mal einspielen werde. Und ihr könnt bitte einfach da ein bisschen mitschauen. Sollten in der Zwischenzeit einfach Fragen da sein, dann bitte diese Fragen, weil man doch sehr viele ist, wir sind 56 Teilnehmer, bitte diese Fragen in den Chat hineinschreiben. Und ich werde dann nachher versuchen, die eine oder andere Frage zu beantworten. Die erste Folie. Man kann sagen, resiliente Kinder, die sagen von sich, ich darf Fehler machen. Darf traurig sein. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich beschützt, bin ein Glückskind. Ja, sind so verschiedene Sätze jetzt auf dieser Folie drauf und ich bitte jetzt einmal gerade einmal ganz kurz, so eine halbe Minute lang alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen einmal sich diese Sätze durchzulesen und einmal so ganz kurz so in sich zu gehen und einmal zu schauen, können Sie als erwachsene Person diese Sätze auch von sich sagen und mit einem hundertprozentigen Ja beantworten. Ja, so ist es. Ich bin ein Glückskind. Oder ja, ich bin voller Freude. Denn das sind einfach so Ausdrücke, oder Dinge, die wir im Laufe des Lebens lernen und die einfach unsere Resilienz, unsere Stärke ausmachen. Ich bin einfach mal so ganz kurz ein paar, eine halbe Minute ungefähr Zeit. Wir beginnen damit, was ist überhaupt Resilienz? Auf was kommt es überhaupt darauf an, dass Kinder stark und selbstbewusst werden und was können wir eben im Alltag machen? Diese junge Dame mit diesen roten Zöpfen, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist die Pippi Langstrumpf. Man kann sagen, die Pippi Langstrumpf ist das Sinnbild für Resilienz. Warum ist sie die Person, die eigentlich wirklich Resilienz ausdrückt? Das ist deshalb so, weil eigentlich die Pippi Langstrumpf unter sehr widrigen Umständen herangewachsen ist und trotzdem zu einer sehr selbstbewussten jungen Dame herangewachsen ist. Wie hat sie das gemacht? Sie hat ihre Probleme angepackt. Und zwar mit viel Kreativität. Also sie war ein sehr kreativer Kopf. Sie hat immer wieder Neues ausprobiert. Also sie hat sich nicht davon abhalten lassen, wenn einmal irgendetwas nicht funktioniert hat, dass sie sich gedacht hat, funktioniert eh nicht, da versuche ich nicht mehr, sondern sie hat immer wieder neue Ideen entwickelt und immer wieder was Neues ausprobiert. Sie hat sich ihre Welt so gestaltet, wie sie sie sich vorgestellt hat, wie sie ihr gefällt, wie sie sich wohlfühlt. Pippi Langstrumpf wusste, was ihr gut tut und sie wusste auch, was sie nicht mochte. Sie hat verschiedenen Gefahren sehr mutig ins Auge geblickt, hat dann auch Lösungen gefunden. Wenn irgendetwas gut gelungen ist, dann war sie sehr stolz. Das heißt, sie hat auch das, was gut gelungen ist, gefeiert. Und wenn irgendetwas vielleicht nicht so gut funktioniert hat, dann ist sie auch so in einen kurzen Rückzug gegangen und hat darüber nachgedacht, hat sich ausgeruht, sie hat geträumt, sie hat vielleicht irgendwelche Visionen kreiert. Das heißt, sie ist einfach dem nochmal nachgegangen und hat geschaut, was gibt es trotzdem da für Lösungen, dass diese Situation sich verändert. Pippi Langstrumpf war natürlich ein junges Mädchen, das sehr viel Fröhlichkeit und Lebendigkeit ausgestrahlt hat. Aber sie hat sich zum Beispiel nicht nur getraut, ihre guten Gefühle oder ihre positiven Gefühle zu zeigen, sondern sie hat sich auch getraut, ihre nicht so schönen Gefühle wie zum Beispiel Wut zu zeigen. Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sie alle fragen würde, wer von Ihnen hat in der Kindheit wirklich wütend sein dürfen, ich glaube, über 50% von uns werden wahrscheinlich sagen, Wut hatte in unserer Familie keinen Platz. Wir haben nicht wirklich wütend sein dürfen. Ja. Und das ist aber sehr wichtig, dass wir vor allem eben alle Gefühle zum Ausdruck bringen können und auch dürfen, weil gerade Wut ist ein Gefühl, wo sehr zum Ausdruck bringt, was habe ich für Werte und was habe ich vor allem auch für Bedürfnisse. was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Was war bei der Pippi Langstrumpf noch so ein Faktor, wo man sagt, sie ist eine sehr resiliente junge Dame? Man hat so gemerkt, dass sie eine sehr gute Beziehung zu Tieren hatte. Das heißt, sie hat einfach so diese Wärme und Zuneigung zu Tieren gespürt. Sie hat mit den Tieren auch kommuniziert. Das heißt, sie hat auf sie eingehen können. Sie hat mit ihnen auch geredet. Und sie hatte vor allem auch den Thomas und die Annika zur Seite. Das waren sehr gute Freunde von ihr, die sie auch reichlich beschenkt hat. Und das zeigt auch, dass wir Kinder, für alle eigentlich, nicht nur für Kinder, das gilt auch für uns Erwachsene, dass vor allem eben die sozialen Kontakte ganz, ganz wichtig sind und sehr essentiell für unsere Entwicklung sind. Und was hat sie noch Tolles gemacht? Sie ist natürlich sehr viel in der Natur gewesen. Sie hat vor allem auch in der Natur und aus der Natur sehr viel geschöpft und auch sehr viel gelernt. Die Natur zeigt uns nämlich auch sehr viel, wie wir uns zu starken, selbstbewussten Erwachsenen herantasten können. Was ist jetzt nun Resilienz? Resilienz ist sozusagen diese innere Widerstandsfähigkeit. Es ist eigentlich das, was bringen wir zum Ausdruck, wenn wir in bestimmten schwierigen Situationen sind? Wie können wir mit herausfordernden Situationen umgehen? Ja? Wir werden in unserem Leben immer wieder herausfordernde Situationen haben. Wir werden immer wieder Stolpersteine haben. Das heißt, wir werden auch immer wieder Neues lernen müssen, mit neuen Konflikten, neuen Situationen umgehen müssen. Und das ist eben diese Kunst, wie können wir das, auf welche Schätze, auf welche Kraftquellen, auf innere Stärken können wir da zurückgreifen, dass uns dies gut gelingt. Das heißt, es geht darum, dass wir von klein auf eben diese inneren Kraftquellen entwickeln, diese Stärken entwickeln, dass wir eben in schwierigen Situationen tatsächlich lernen, damit umzugehen. Man kann sagen, Resilienz ist wie so das Immunsystem der Psyche. Wir alle haben ein körperliches Immunsystem, das uns eben auch hilft, Viren und Bakterien eben abzuwehren. Und genauso haben wir auch ein psychisches Immunsystem. Und dieses psychische Immunsystem, das hilft uns eben bei Stressproblemen oder Krisen, wie wir damit umgehen können. Beides ist nicht einfach Gott gegeben oder bei der Geburt plötzlich da, sondern beides, sowohl das körperliche als auch das psychische Immunsystem, muss antrainiert werden. Das heißt, wir brauchen auch ein Gegenüber. Es braucht auch Situationen, in denen wir dieses Immunsystem aufbauen können. Das heißt, es hilft uns nicht, als bei dem psychischen Immunsystem, das können wir nicht alleine machen. Wir brauchen jemanden, wo uns da unterstützt, wo uns hilft, wo uns anleitet, wo uns einfach hilft, dieses Grundgerüst mit ins Leben zu geben. Und das sind wir Erwachsene, das sind wir Eltern, das sind Großeltern, das sind einfach unsere nahen Bezugspersonen, unsere nahen Bindungspersonen, die das von Anfang an können und auch machen. Deswegen, was so diesen Aufbau der Resilienz anbelangt, sind wir Eltern oder überhaupt andere wichtige Bezugs- und Bindungspersonen für Kinder ganz, ganz wichtige Vorbilder. Denn wie ich schon gesagt habe, Resilienz ist nicht angeboren, sondern es ist einfach etwas, was so in den frühen Lebensjahren sich entwickelt. Und das sind vor allem die ersten Lebensjahre sehr wichtige und sehr prägende Lebensjahre. Vor allem die ersten 7 Lebensjahre, sagt man, sind sehr wichtige Lebensjahre überhaupt im Laufe für unsere Entwicklung. Und ganz, ganz viele Verhaltensweisen, die wir zum Beispiel als Erwachsene auch machen und durchführen, die haben oftmals ihren Ursprung wirklich in dieser ganz frühen Kindheit. Und zwar in dieser frühen Kindheit, weil wir ganz viel von unseren Eltern eben abschauen. Das heißt, wir sehen sehr viel, was unser Gegenüber macht und ahmen das dann nach und auf, vor allem in den ersten Lebensjahren, sehr unreflektiert nach. Erst später dann nachher denkt man darüber nach, ist das jetzt wirklich dieses Verhalten meines? Kann ich mich auch anders verhalten? Ist das etwas, was ich übernommen habe? Möchte ich mich überhaupt so verhalten oder nicht? Das wird dann erst später dann nachher entwickelt. Aber in den ersten Lebensjahren sind wir da natürlich sehr unreflektiert und ahmen diese Verhaltensweisen nach. Wenn ich jetzt sage, die ersten Lebensjahre sind sehr wichtige und prägende Lebensjahre, heißt das nicht, dass dann nachher dort alles entwickelt wird und dann kann man nichts mehr verändern. Resilienz ist etwas, was immer wieder sich verändert. Ja, wir haben manchmal Phasen, wo wir sehr resilient und sehr stark sind wo wir mit Krisen sehr gut umgehen können. Aber es gibt dann auch wieder Phasen in unserem Leben, wo es uns vielleicht nicht so gut gelingt, wo wir vielleicht wieder neue Fertigkeiten entwickeln können. Also wenn wir die Hirnforschung hernehmen, dann ist es ganz klar, dass die sagen, unser Gehirn findet sich eigentlich ein Leben lang immer wieder im Umbau. Im ersten Lebensjahr findet so diese Basis statt, also da finden ganz viele Vernetzungen statt. Das heißt, alles, was dort gesehen wird, gemacht wird, gehört wird, was wir dort lernen, das sind so diese Autobahnen, auf die wir dann nachher zurückgreifen. Aber diese Vernetzungen können sich dann im Laufe des Lebens immer wieder verändern. Das heißt, wir können immer wieder was Neues dazulernen. Trotzdem ist dieser Grundstock in den ersten Lebensjahren sowohl für die körperliche Entwicklung, aber auch für die psychische Entwicklung ganz eine wichtige Zeit und eine ganz wichtige Phase. Und dort ist unser Gegenüber sehr wichtig, denn der Mensch ist ein soziales, ein zutiefst soziales Wesen und wir brauchen von Anfang an ein Gegenüber und im Idealfall ein verlässliches Gegenüber, eine verlässliche, feinfühlige, starke Bezugsperson. Und das vom ersten Moment an, schon in der Schwangerschaft und auch in der Zeit der Geburt, ist es für uns, damit wir wirklich zu starken Erwachsenen heranwachsen können, sehr wichtig, dass wir, im Normalfall sind es die Eltern, dass wir sehr feinfühlige, starke Eltern haben, die, gerade wenn ich so im Säuglingsalter bin, auch wirklich erkennen, was habe ich für Bedürfnisse im Moment. Wenn ich schreie, warum schreie ich, was ist mein Bedürfnis hinter diesem Schreien und dass wir wirklich prompt und schnell darauf reagieren. Das können nicht alle, ja? Weil wir haben auch, wir Erwachsene, wir haben alle unsere Geschichte, wir haben alle auch unsere Erfahrungen aus der Kindheit im Laufe des Lebens gemacht, auf die wir auch wieder zurückgreifen und es gelingt uns natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Und trotzdem ist es sehr wichtig, dass wir uns natürlich versuchen, immer wieder zu reflektieren. Und unsere Kinder sind uns immer ein sehr wunderbarer Spiegel dafür, wo haben wir vielleicht noch unsere Ecken, unsere Kanten, vielleicht auch noch unsere Traumatisierungen, unsere Dinge, wo wir vielleicht noch nicht so gut können. Die Kinder zeigen es uns ganz, ganz wunderbar auf. Also es bedeutet nicht, dass wir uns zwangsläufig jetzt verändern müssen, doch einfach, dass wir das so im Hinterkopf einfach behalten, dass wir sehr wichtige Vorbilder für die Kinder sind, vor allem in den ersten Lebensjahren. Und ganz, ganz wichtig, was ich da auch nochmal sagen möchte, gerade wenn es so um diese Bedürfnisse der Kinder geht, auf dieses prompte Reagieren geht, dann ist es wichtig, dass wir auch solche Sätze aus unserem Inventar streichen, wie Säuglinge, Kleinkinder kann man ruhig einmal schreien lassen, das stärkt die Lunge. Das wäre vielleicht manche von euch, von den Eltern oder Großeltern immer wieder gehört haben. Mittlerweile weiß man einfach aus der neurobiologischen Forschung, dass das gerade das Gegenteil bewirkt. Dass Kinder, die zum Beispiel wirklich immer wieder alleine gelassen werden, weggeschickt werden, die man alleine schreien lässt, vor allem im Säuglingsalter, dass das einen sehr hohen Stresslevel erzeugt, dass die Kinder eine sehr hohe Cortisolausschüttung haben und dass das die Kinder sind, die dann auch später mit Stresssituationen, mit kritischen Situationen nicht wirklich gut umgehen können. Was Kinder wirklich von Anfang an brauchen, ist Beziehung, ist Kontakt, ist Körperkontakt, ist einfach Feinfühligkeit, einen Platz in der Familie. Und wenn man zum Beispiel traumatisierte Menschen befragt, was war so das, was ihnen gefällt hat, dann ist es oftmals, kommen oftmals diese Sätze, ich hatte das Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, nicht gespürt zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Man ist über meine Gefühle drüber gegangen, meine Gefühle nicht zeigen können. Es hat niemand meine Bedürfnisse wahrgenommen. Das ist so das, was ganz oftmals dann auch in Therapiesitzungen kommt und was man immer wieder hört. Oftmals ist es nämlich so, dass Kinder nur diese Anerkennung, diese Zuneigung bekommen, weil sie etwas besonders gut machen, weil sie besonders hübsch sind, weil sie etwas eben ganz Spezielles machen. Und nicht ihrer selbst willen, weil sie einfach jetzt als dieses Kind, was sie jetzt im Moment sind, mit dem, was sie mitbringen, wirklich geliebt werden. Also wirklich geliebt werden ihrer selbst willen, so wie sie sind, so mit ihrer Einzigartigkeit, wie sie eben gerade geboren worden sind. Und Kinder sind einfach unterschiedlich. Und das ist so das, was in unserer Gesellschaft leider oftmals nach wie vor passiert. Das ist, dass Kinder in eine bestimmte Richtung sich entwickeln sollten. Also gerade unser Schulsystem funktioniert ja so, dass Kinder einfach in eine bestimmte Richtung trainiert werden und dass sie oftmals ihre Einzigartigkeit nicht mehr zeigen können, dass sie wie gestutzt werden. Und dem können wir als Eltern natürlich entgegenwirken, indem wir immer wieder schauen, was ist dieses Besondere an unserem Kind, was ist dieses Einzigartige an unserem Kind. Und dass wir diesen Schatz wirklich bewahren und dem Kind immer wieder spiegeln. Wie gesagt, Eltern haben eine sehr wichtige Vorbildfunktion und unsere Kinder hören, sehen und erleben eben auch in stressigen Situationen, wie wir damit umgehen. Sie werden uns nachahmen, sie werden sehen, wie wir mit Wut umgehen, sie werden sehen, wie wir mit Angst umgehen, sie werden merken, sind wir eher eine ängstliche Mama, ein ängstlicher Papa, sind wir eher eine mutige Persönlichkeit. Das werden Kinder sehen und sie werden uns nachahmen und sie werden uns gleich tun. Weil es wird oftmals, ist das, was im Alltag sichtbar ist, wenn eine Mama sich ganz furchtbar ekelt und steckt vor Spinnen zum Beispiel, dann übernehmen das oftmals die Kinder auch, außer sie haben vielleicht nochmal eine andere Bindungsperson, Bezugsperson in der Nähe, die das ganz anders macht. Ja, also die ahmen uns nach und sie schauen einfach, welches Verhaltensmuster ist das, was ich da, also das meine ich ja nicht bewusst, aber welches kann ich da gerade in dem Moment übernehmen. Die Zeit rinnt man irgendwie davon, es ist so viel zu sagen. Ich möchte aber jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, was können Sie als Eltern tun, damit Ihre Kinder wirklich selbstbewusst und stark werden? Ich kann es nur anreißen, dieses Thema, das ist ein sehr wichtiges, sehr großes Thema, da kann man ganz viel dazu erzählen. Ich möchte ein paar wichtige Fakten herausnehmen. Wichtig ist, alle Gefühle sind wichtig und ich sage wirklich alle Gefühle. Gefühle wie Trauer, Wut, Neid, Freude, Glück, Zufriedenheit und. Alle Gefühle haben einen Platz im Leben. Es ist wichtig, dass wir die Kinder auch, lassen, ihre Gefühle wirklich auszudrücken. Das heißt, wichtig ist, dass Kinder lernen, ihre Gefühle eben auch zu benennen, zu erkennen. Also ich erkenne jetzt gerade, dass ich wütend bin. Genauso wie sie erkennen, ich bin gerade voller Freude und ich bin gerade sehr glücklich. Also Kinder sollten lernen, sich ihren Gefühlen klar zu sein, dass sie darüber reden können, dass sie sich auch mitteilen können. Und ganz wichtig, hinter jedem Gefühl, was ein Kind eben zum Ausdruck bringt, steht auch ein Bedürfnis. Das heißt, unsere Aufgabe als Eltern ist es wiederum, wenn Kinder ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, wiederum zu schauen, was ist das Bedürfnis hinter dem, was das Kind uns gerade in dem Moment zeigt. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, beziehungsweise wenn Kinder eben das nicht lernen und zum Beispiel Gefühle, die vielleicht nicht so gesellschaftskonform sind, wie zum Beispiel große Wut, dann lernen Kinder oftmals, ich bin nicht okay, wenn sie diese Wut immer wieder unterdrücken müssen. Ich bin mit diesem Gefühl nicht okay, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und wenn das Kind immer wieder in solche Gefühle nicht zum Ausdruck bringen kann, dann schluckt das Kind im Prinzip diese Wut immer wieder hinunter. Und das bedeutet aber auch, dass Kinder, aber auch, das merken wir auch als Erwachsene, oder? Gerade viele Krankheiten sind ja Ausdruck von runtergeschluckten Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, Wut oder solchen Dinge. Und das macht natürlich krank, macht unser Immunsystem kaputt oder schwächer. Und dann sind wir auch viel anfälliger, zum Beispiel für Infekte oder so. Das heißt also, wichtig ist, dass alle meine Gefühle zum Ausdruck gebracht werden können. Wie können wir das? Indem wir wieder als Eltern als Vorbild fungieren. Das habe ich schon kurz angerissen. Das heißt, Sie können sich zum Beispiel immer wieder die Frage stellen, wie gehe ich als erwachsene Person zum Beispiel mit sogenannten schweren Gefühlen, wie mit Angst, mit Trauer, mit Wut oder so, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Zeige ich diese Gefühle meinem Kind und drücke ich zum Beispiel generell meine Wut runter? Sage dem Kind zum Beispiel auch kindgerecht, die Mama ist jetzt im Moment sehr traurig. Und ich weine jetzt, weil diese Tränen mir zum Beispiel helfen, mit dieser Enttäuschung, die ich gerade erlebt habe, umzugehen. Oder verstecke ich mich vor dem Kind? Also das sind so Fragen, die ich einfach mal so in den Raum stelle. Wie gehen Sie mit solchen Dingen um? Oder wenn Sie gerade so wütend sind, dass Sie vor lauter Wut gerade platzen können, weil irgendein Ereignis gerade war. Wie gehen Sie mit dieser Wut um? Ja, was zeigen Sie dem Kind da gerade in diesem Wutanfall? Oder zeigen Sie, dass Sie einfach nur wütend sind und dass Sie, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel eine, wenn sie wütend ist, die hat immer als Kind die Türen gedeckt, das habe ich auch als Erwachsene noch oft getan, bis ich nachher gemerkt habe, mein Sohn macht mir nach. Also Kinder machen es einfach nach. Das heißt, wie gehe ich zum Beispiel mit Wut um? Ja? Oder was ist der Grund für meine Wut? Was hilft mir, dass ich diese Wut regulieren kann, dass ich wieder ruhiger werde, dass ich da wieder aus diesem Gefühl rauskomme, dass ich wieder zuversichtlich bin, dass ich wieder andere Strategien finde, um mit diesem Problem umzugehen. Wie verhalte ich mich als erwachsene Person? Einfach so mal in den Raum gestellt. Denken Sie mal darüber nach. Dann haben wir schon darüber gesprochen, eben die Gefühle wahrzunehmen, das Bedürfnis dahinter wahrzunehmen. Und das Kind darin anzuleiten, wie es mit diesem Gefühl zum Beispiel umgehen kann. Kurzes Beispiel, Situation, die Sie vielleicht alle kennen. Das Kind möchte mit dem Freund noch weiter spielen, es ist aber Essenszeit und es sollte jetzt da einfach an den Tisch und zum Essen kommen. Es ist furchtbar wütend, das Kind. Ja? Jetzt kann man zu dem Kind sagen, es ist jetzt einfach Essenszeit, es ist jetzt fertig, setz dich jetzt hin, Schluss. Ja? Dann unterdrücken wir dieses Gefühl und sehen vielleicht das Bedürfnis. Also das Kind fühlt sich jetzt nicht wirklich wahrgenommen, nicht ernst genommen, sondern es ist jetzt einfach, sollte sich sozial angepasst, jetzt sollte es einfach funktionieren. Wie könnte ich zum Beispiel anders machen? Ich könnte zum Beispiel es benennen, was ich gerade sehe. Oder? Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich sehe jetzt, du möchtest mit deinem Freund noch spielen. Und das macht dich jetzt sehr, sehr wütend, weil ich gesagt habe, nein, das geht jetzt nicht mehr. Ja? Damit signalisiere ich dem Kind, okay, ich sehe, du hast jetzt ein Gefühl, das ist die Wut. Und ich sage dem Kind jetzt, ich sehe das und ich kann das auch verstehen, dass du jetzt wütend bist. Und dann kann man auch sagen, ich verstehe auch, dass du enttäuscht bist. Aber mir ist es jetzt wichtig, dass wir gemeinsam essen und wenn wir fertig sind, dann hast du auch nochmal Zeit zum mit deinem Freund spielen oder was am nächsten Tag wieder Zeit zum mit dem Freund spielen. Ja? Also ganz wichtig, dass wir es sehen, dass wir es benennen, was ist das jetzt gerade für ein Gefühl, was wahrgenommen wird, was ist das Bedürfnis dahinter. Und wenn wir das Bedürfnis vielleicht nicht sofort erkennen, dann können wir das Kind zum Beispiel auch fragen. Oder ich sehe jetzt, dass du gerade sehr wütend bist, weil ich Nein gesagt habe. Und dann können wir auch schauen, oder was kommt dein Kind zurück, ja? Und so können wir immer wieder über Gefühle reden. Und ganz wichtig ist, bitte nicht immer nur über diese schweren Gefühle reden, sondern auch einmal benennen, wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Kind sehr, sehr glücklich und stolz ist. Dann können wir auch mal sagen, ich sehe jetzt gerade, dass du dich so sehr freust und das finde ich so schön. Ja, also Kinder wachsen an dem, wenn wir das, was wir bei ihnen wahrnehmen, auch sehen. Dann ist vielleicht noch so ein Tipp, dass ihr vielleicht wirklich so eine Kuschelzone bei euch zu Hause euch einrichtet, dass ihr vielleicht ein paar Bilderbücher euch auch besorgt zum Thema Gefühle, so Gefühlebücher, dass man immer wieder eben über das Thema Gefühle auch reden kann. Als nächsten Punkt habe ich geschrieben, Auszeit als Strafe ist schädlich. Also früher war es einfach in der Pädagogik so, dass man gelernt hat, die Kinder immer wieder mal ins Eck zu schicken, ins Zimmer zu schicken, auf den heißen Stuhl zu schicken, einfach diese Auszeit zu geben. Mittlerweile gibt es einfach auch sehr viele Forschungen danach und auch wieder, wenn man so diese Traumaforschung hernimmt, dann ist es oft so, wenn Kinder immer wieder, wenn sie irgendetwas gemacht haben, was vielleicht nicht so okay war, in diese Auszeit immer wieder geschickt werden, also es heißt ausgegrenzt werden aus dem restlichen Alltag oder so, dass sich das für diese Kinder wirklich so angefühlt hat, als ob sie einen Schlag auf den Hintern bekommen. Klingt jetzt sehr krass, aber das ist so. Was Kinder in einer Auszeit nämlich lernen, ist, dass sie sich sozial erwünscht verhalten, dass sie sich anpassen und angepasst verhalten. Und es ist eher etwas, das uns Erwachsenen nützt, aber die Kinder lernen mit dieser Auszeit, mit diesem Wegschicken in dem Moment eigentlich nicht wirklich das. Die lernen nicht das, was beschäftigt sie gerade, was ist gerade das Gefühl gerade da, was ist mein Bedürfnis hinter meinem Verhalten da. Kurzes Beispiel, auch vielleicht eine Situation, die Sie alle kennen. Sie haben einen dreijährigen Sohn und es ist gerade eine 5 Monate alte Tochter auch noch da und Sie sehen immer wieder, dass der Sohn die 5 Monate alte Schwester immer wieder zwickt oder ihr einfach irgendetwas antut, was nicht in Ordnung ist. Ja? Jetzt wird es wahrscheinlich mit, tu das nicht, mach das nicht, hör bitte auf. Man fängt so schimpfen an, vielleicht probiert man auch mal so einen Belohnungskalender mit Klebepunkte, aber das Verhalten hört einfach nicht auf. Konsequenz, das Kind wird einfach in solchen Situationen ins Zimmer geschickt. Also, du machst etwas nicht richtig, du bist nicht okay mit dem, wie du dich verhältst, also wirst du weggeschickt. Ja? Das Kind lernt in dieser Situation auch genau das, oder? Ich bin nicht okay, wie ich bin. Ich bin ein böses Kind und ich werde mir vielleicht eine andere Strategie überlegen, wie ich vielleicht doch meine Aufmerksamkeit bekomme, weil das Kind will in dem Moment ja nichts anderes als die Aufmerksamkeit. Ja? Das heißt, es wird wahrscheinlich eine andere Methode finden, die Schwester zu ärgern. Es steht aber ein Bedürfnis hinter diesem Verhalten. Und das Wichtige wäre jetzt da auch wieder, damit das Kind sich eben stark und selbstbewusst entwickeln kann, zu schauen, steht dahinter. Was steht hinter diesem Verhalten, und hinter diesem Gefühl vor dem Kind? Und da ist es gut, wenn wir uns immer wieder mal hineinversetzen. Was will mir dieser Sohn in dem Moment mit diesem Verhalten aufzeigen? Was will er eigentlich? Warum tut er das? Ja? Und dann ist es immer ganz wichtig, in Körperkontakt gehen. In Körperkontakt gehen, Bindung aufzubauen, nicht wegzuschicken. Also ganz, ganz wichtig, dass Kinder, die sowieso sich ganz schwierig verhalten, da ist der Körperkontakt sehr viel wichtiger als wie dieses als wie diese Auszeiten. Und dann geht es darum, dem Kind aufzuzeigen, was möchte ich, anstatt dem Verhalten, welches das Kind eben zeigt, was möchte ich für ein Verhalten von ihm eigentlich wirklich haben. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, hinter diesem Verhalten von diesem Kind steht jetzt zum Beispiel Aufmerksamkeit. Die Kleine, die Schwester kriegt so viel Aufmerksamkeit und die bekommt keine Aufmerksamkeit. Das wird wahrscheinlich das Bedürfnis dahinter sein. Dann kann man dem Kind zum Beispiel auch sagen, was ich anstattdessen möchte, wie er mit der Schwester umgeht. Und da geht es darum, dass wir das Wort nicht verwenden. Also wenn ich dem Kind dann nachher sage, hör bitte auf, deine Schwester zu zwicken, dann hat das Kind Zwicken im Kopf und wird weiter zwicken. Was kann ich aber zum Beispiel anstattdessen sagen? Ich kann zum Beispiel anstattdessen sagen, sei bitte zärtlich zu deiner Schwester. Ja? Also das sind so ganz kleine Dinge, wo Kinder einfach stärken und wo wir sie einfach begleiten müssen und sollten, dass sie andere Verhaltensweisen an den Tag legen und dass sie dadurch einfach auch sich gesehen fühlen, gehört fühlen, wertgeschätzt fühlen, angenommen fühlen. Und wenn wir dieses Gefühl haben, wirklich irgendwo zugehörig zu sein, dann können wir uns ganz anders entwickeln. Ja, immer wieder dem Kind kleine Aufgaben geben, dass sie Verantwortung im Leben übernehmen können, wie zum Beispiel Blumen gießen, den Tisch decken. Auch wenn die Kinder dann einmal sagen, nee, ich kann das nicht, das schaffe ich nicht, dass sie immer wieder motivieren, doch, du machst das super und du kannst das und ich vertraue dir und du bist so ein tolles Kind, also immer wieder diese positive Wertschätzung geben. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ein Kind nochmal zu einem anderen Thema zurück, sehr provozierendes Verhalten hat, ist es manchmal auch gut, wenn man das in Bewegung umlenken. Also das heißt, in Bewegung umlenken, weil Bewegung bedeutet immer, dass unser Gehirn, also in dem Moment, wenn ein Kind so ein Verhalten hat, dann ist das irgendwie fest in diesem Verhalten, also wie blockiert und kommt da nicht raus. Und indem wir uns körperlich wieder bewegen, kann das Kind wieder aus diesem Verhalten rauskommen. Das heißt zum Beispiel mit dem Kind herumspringen, zum Beispiel in der Wohnung, um den Tisch laufen, eine Kissenschlacht machen, sich kitzeln. Bei meinem Sohn hat es zum Beispiel immer geholfen, wenn wir miteinander denn einfach, wenn wir miteinander gelacht haben. Ja? Wenn er wirklich ein Verhalten zeigt hat, dass man es dann nachher einfach umgeleitet haben, wieder in Fröhlichkeit, in Freude und dass man darüber gelacht haben und dann nachher natürlich schon über dieses Gefühl auch gesprochen haben. Eben den kleinen Verantwortungen übergeben. Was hilft noch, indem man mit den Kindern zum Beispiel immer wieder Rollenspiele macht, indem man zum Beispiel sagen, heute bin ich der junge Hund, der sehr sehr zappelig ist, sehr aufgewühlt ist, nur Blödsinn macht, oder ich bin heute die ängstliche Maus, dass wir immer wieder mal uns in so Rollen versetzen, dass wir einfach den Kindern auch mal zeigen können, wie kann man aus dieser Ängstlichkeit zum Beispiel auch rauskommen. Denn ganz einfache Dinge, wo sie sich, weil zum Beispiel Dosen werfen, sich gegenseitig eine Massage geben, natürlich in die Natur hinausgehen, Seifenblasenringe, wer macht eine große Seifenblasen, also ein großer Ring mit der Seifenblase, hilft, viele Entspannungsgeschichten. Ganz toll finde ich so Kartensets, wie zum Beispiel Ich bin ich, weiß nicht, ob Sie das kennen, ich halte es mal ganz kurz in die Kamera rein. Ich bin ich, das ist ein ganz schönes Kartenset von der Alexandra Molina, wo so Karten drinnen sind, wie zum Beispiel, da kann man zum Beispiel eine Karte ziehen. Mein Herz ist voller Liebe, ich höre auf mein Herz. Zeig es gerade einmal, das würde dann noch vorne oben stehen. Und hinten ist dann immer so eine Anleitung drauf, wenn du genau hinhörst, was sagt dir dein Herz? Ja? Also da muss man einfach schauen, wie alt sind ihre Kinder und welches dieser Karten kann man mit den Kindern zum Beispiel schon gut herausgreifen. Und ja, die Welt braucht mich und mein Licht. Also, oder ich bin mutig, ich bin stark. Überlege, wann du das letzte Mal etwas gelernt hast. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues wagen, sind wir mutig und stark. Erinnere dich daran, wann du das nächste Mal etwas nicht so richtig brauchst und etwas nicht gleich klappt. Also was kann ich dagegen tun? Also es sind ganz tolle Karten, die man da, mit denen man ganz spielerisch mit den Kindern so im Alltag über so Starkmachsätze eben auch immer wieder sprechen kann. Genau, Mutmachgeschichten vorlesen, also dass sie sich da wirklich immer wieder aus der Bibliothek schöne Geschichten rausholen. Denn zum Beispiel die Übung der sichere Ort, da eignen sich zum Beispiel die Karten von Ups ganz gut dazu. Ich halte es gerade mal in die Kamera. Die heißen Ups Herzensübungen. Und da sind zum Beispiel auch so ganz nette Karten drinnen, wie zum Beispiel die da. Die heißt Ups 100%, Ups 100% sichere Wiese. Und da sind eben hinten immer wieder so Anleitungen drauf, wie man mit den Kindern zum Beispiel immer wieder zum Beispiel in diese sichere Wiese geht, wo die Kinder auch wieder Kraft schöpfen können, selber eben auch noch Lösungen suchen können. Und wenn man das mit den Kindern zum Beispiel wirklich von Anfang an immer wieder trainiert, immer wieder solche Sachen in den Alltag, nicht so viel, immer wieder mal eine dieser Übungen einfließen lässt, dann haben die Kinder dann machen später einfach ein Repertoire, auf das sie zurückgreifen können, wo sie wirklich sicher, stark und mutig eben machen kann. Genau. Oder eben so Übungen wie jeden Tag eine gute Tat, dass man am Abend zum Beispiel drüber redet, was ist heute besonders toll gewesen, was hat das Kind, was hat man Freude gemacht heute. Oder eben auch, ich bin nicht allein. Kinder müssen immer wieder wissen, dass sie ein soziales Netzwerk um sich herum haben, dass sie viele Freunde, die Mama, den Papa, die Oma, den Opa oder wer auch immer das in ihrer Familie ist, dass sie nicht alleine sind. Das ist vor allem für Scheidungskinder ganz, ganz wichtig, dass wenn das Kinder zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel nur noch mit der Mama leben und der Papa, es kann auch umgekehrt natürlich sein und der Papa vielleicht gar nicht mehr so sichtbar ist oder nicht mehr da ist oder aufgrund von einem Todesfall vielleicht dann nicht mehr da ist, ist es ganz wichtig, dass die Kinder immer wieder wissen, weil die Kinder haben wahnsinnig Verlustängste danach, dass der Mama oder dieser übrig gebliebenen Bindungsperson vielleicht auch was passieren kann oder dass die auch plötzlich weg ist und dass sie dann ganz alleine in dieser Welt sind. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass man den Kindern immer wieder aufzeigt, wer gehört alles zu meiner Familie dazu und wer ist alles für mich da? Wer gehört da wirklich zu diesem sozialen Umfeld dazu? Das ist ganz, ganz was Wichtiges, was Kinder immer wieder wissen sollten, weil wir spüren das oftmals gar nicht, dass die Kinder sich da oft Gedanken machen, was ist, wenn der Mama was passiert? Ja, dann bin ich alleine in dieser Welt. Und dabei gibt es aber noch ganz viele Freunde, Bekannte, die dann noch und auch da sein können. Also immer gut schauen, wie erklären wir das Kind, aber immer wieder mal sagen, zu unserer Familie gehört die Oma dazu und der Nachbar dazu und so weiter und so fort. Wichtig sind natürlich Achtsamkeitsübungen aller Art, die man wieder machen kann. Genau. Und zum Abschluss noch resiliente Kinder versus nicht resilienten Kindern. Wir können sagen, nicht resiliente Kinder warten passiv auf Hilfe und resiliente Kinder suchen sich aktiv Hilfe. Nicht resiliente Kinder lassen sich nicht helfen versus sie lassen sich helfen und Hilfe zu. Das ist oftmals auch etwas, was wir Erwachsene nicht wirklich gut können, uns helfen zu lassen. Oder sie fühlen sich den Problemen ausgeliefert oder sie bemühen sich, Probleme zu lösen. Sie sehen Hindernisse als unüberwindbar oder sie vertrauen auf ihre eigenen Fähigkeiten. Sie zeigen ein ambivalentes Beziehungsverhalten oder sie können gut Bindungen, sichere Bindungen aufbauen. Sie fühlen sich in ihrem Kummer ausgeliefert oder sie können über den Kummer lachen. Sie bleiben eher beim bereits Bekannten oder sie nehmen Herausforderungen an. Sie brauchen Lob von anderen oder sie sind unabhängig von Bewertungen anderer. Also Lob tut uns natürlich schon immer gut, oder? Aber wenn man nur auf dieses Lob angewiesen sind und nicht selbst in uns spüren, wie wertvoll das wir sind, das ist damit gemeint, ja? Sie haben eine fehlende Selbsteinschätzung oder sie haben eine Fehlerkontrolle. Sie orientieren sich an Vorgaben oder sie entwickeln vielleicht neue Ideen mit ganz viel Kreativität und mit Fantasie. Jetzt wäre ich so mit eigentlich am Ende, weil wie gesagt, wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit für dieses Thema. Trotz allem, wenn noch Fragen sind, wenn wir noch vielleicht irgendwelche Anregungen oder Unterlagen von mir brauchen würden, denn nachher können Sie das bitte jetzt mir gerne mitteilen, entweder dass Sie wirklich den Ton einschalten, also das Mikrofon einschalten und mit mir sprechen oder Fragen, die Sie jetzt vielleicht auch noch haben, einfach in den Chat hineinschreiben. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist ein kurzer Abriss, ein kurzer Umriss, wie kann ich doch meine Kinder im Alltag unterstützen, dass sie sehr resilient, sehr stark werden. Ich habe ganz lange, über 10 Jahre auch mit Volksschulkindern Workshops gemacht zum Thema Prävention von Gewalt, vor allem auch von sexueller Gewalt. Da kann ich jetzt natürlich noch sehr viel mehr dazu geben, wie mein Körper gehört mir, dass Kinder auch wirklich über diese Grenzen auch zum Beispiel reden können. Also da kann man natürlich noch sehr viel mehr darüber berichten. Eine Frage, wie kann mit dem Kind umgegangen werden, wenn es wirklich in der Wut sehr lange neben dir schreit? Ja, da ist immer noch mal so diese Reflexion, was macht diese Wut mit mir? Ja, also da immer wieder mal schauen, was ist so das, wie habe ich gelernt, mit Wut umzugehen, weil das macht ganz viel damit aus, wie ich das Kind in dem Moment auch sehe, ob ich diese Wut überhaupt auch aushalte. Ja, weil wenn ich zum Beispiel meine Wut immer unterdrücken habe müssen als Kind und nie wütend sein habe dürfen, dann habe ich wahrscheinlich nicht so dieses Verständnis für dieses wütende, schreiende Kind, wo jetzt daneben mir sich überhaupt nicht beruhigt. Was ganz wichtig ist, das Kind dann nachher auch in dem Moment auch benennen, wie sie, dass du jetzt sehr wütend bist, weil dieses und jenes auch passiert ist. Und ganz oft hilft wirklich dieser Körperkontakt. Also ganz oft hilft es wirklich, dieses Kind auch zu berühren, auf die Augenhöhe von dem Kind auch gehen, dass das Kind auch sieht, ich sehe jetzt, dass du wütend warst, ich sehe jetzt und ich spüre das, dass du ein Bedürfnis hast, das Bedürfnis hast. Also, dass man das Kind, also ganz, ganz wichtig ist, dass man es trotzdem, dass wir es aushalten, dass das Kind jetzt da so schreit und so wütend ist und dass man das auch benennen. Ja, also ich glaube, es geht ganz vor allem darum, dass wir auch lernen als erwachsene Person, diese Gefühle, diesen Wutausbruch des Kindes wirklich auszuhalten und zu reflektieren, wie stehen wir selber überhaupt zu diesem Gefühl, wie gehen wir mit diesen dunklen Gefühlen oder wie wir es auch nennen wollen, wie gehen wir mit diesen Gefühlen selbst um? Können wir als erwachsene Person auch Wut zulassen? Bringen wir diese Wut zum Ausdruck oder sind wir eher diese Erwachsenen, die diese Wut immer wieder runterschlucken? Ja? Und je nachdem können wir anders mit diesem Wutausbruch umgehen. Und ganz oft hilft, das ist meine Erfahrung, hilft dieses Umlenken, dass man wirklich was Lustiges draus macht aus diesem Wutausbruch. Ja? Dass man auch drüber lachen können. Oder dass man dem Kind zum Beispiel auch anbieten, soll man mal die Wut aus dem Körper rausschütteln, soll man mal den ganzen Körper, diese Wutmännchen, die wir jetzt beim Körper gespeichert haben, soll man die vielleicht einmal miteinander einfach ausschütteln. Also einfach so andere Alternativen anbieten. Genau. Ist diese Frage so beantwortet? Die Lisi hat diese Frage gestellt. Ich glaube, ganz oft geht es wirklich darum, wie halten wir diese Wut überhaupt aus? Ja? Und das hat ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Genauso wie gehen wir mit Kindern, die sehr ängstlich sind, wie halten wir das aus, dass das Kind sich so gar nichts traut und gar nichts wagt, und wie können wir trotzdem dieses Kind gut anleiten, mutiger zu werden? Also es hat immer ganz, ganz viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun, wie wir unsere Kindheit erlebt haben, was wir erlernt haben, was sind so unsere Stärken, was sind so unsere Schwächen, die auch uns eingestehen, dass wir die haben. Auch wir Erwachsene haben vielleicht nur stark. Wir haben auch unsere Ecken und Kanten und unsere Schwächen. Genau. Haben Sie noch ein paar praktische Beispiele? Muss ich gerade da nochmal raufscrollen. Beispiele, die Wut kindgerecht rauslassen, wie eben rausschütteln. Ja, also das ist zum Beispiel wirklich das Rausschütteln zum Beispiel, oder zum Beispiel das Durchatmen, also wirklich das ist so eine Methode, die kommt aus der progressiven Muskelentspannung, dass man wie so sagen, komm, jetzt machen wir mal wirklich diese, ich glaube Holzhammer heißt, dass man oder Holz, dass man so Holz zerhacken, dass wir uns so vorstellen, wir zerhacken jetzt diese Wut und jetzt gehen wir nach oben und jetzt machen wir mal mit dem Ding, mit dem Peil, schlagen wir mal wirklich so noch, also runter und atmen ganz fest aus. Also wirklich aktiv mit dem Körper etwas zu tun. Das ist ganz wichtig, in Bewegung kommen, aktiv mit dem Körper, mit der Atmung was zu tun. Und das den Kindern schon von Anfang an zum Beispiel beizubringen. Also das sind so Tipps und Methoden, die man zum Beispiel machen kann. Also schütteln, eben aus, also anspannen, loslassen, so diese progressive Muskelentspannung, tiefer Seufzer, also, oder? Oder dass man solche Sachen macht, dass man zum Beispiel dem Kind zum Beispiel auch sagen, wir nehmen jetzt ein Blatt Papier her, das ist jetzt diese Wut, und wir benennen das auch, welche Wut das ist. Wir zerknüllen sie, wir hauen sie auf den Boden, wir trampeln auf dieser Wut herum. Also das wären so ein paar Tipps, die ich zum Beispiel habe, wie man mit Wut umgeht. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr, aber das wären so ein paar einfache Tipps, wo man so im Alltag gut integrieren kann. Ja, und ansonsten, ja, für den kurzen, knackigen Abend, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für das Interesse. Und ja, wenn noch Fragen sind, bitte gerne an mich weiterleiten. Und ansonsten wünsche ich noch einen ruhigen Abend, einen entspannten Abend und viel Freude mit den entspannenden Momenten, die Sie jetzt mal genießen können. Dankeschön.